RD.
Hello everyone on Happy New Year. Willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und ein frohes, ein gesundes, vor allem neues Jahr auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen. Und wir hoffen, dass ihr, wie wir, die Zeit zwischen den Jahren etwas nutzen konntet, um mal ein bisschen runterzukommen, auszuspannen, die Batterien neu zu laden nach diesem verrückten Jahr 2024 in so vieler Hinsicht. Und wir bedanken uns auch an dieser Stelle nochmal für all die Zuschriften, die wir zwischen Weihnachten und Neujahr von euch auch bekommen haben. Wie immer gilt, wir schaffen es einfach nicht, allen zu antworten oder auch alle auf alle einzugehen oder sie hier in diese Folgen von Amerika, wir müssen reden, einfließen zu lassen. Aber wir lesen sie, die uns erreichen, alle und freuen uns da sehr über die Kritik und die aufmunternden Worte auch zum neuen Jahr, das ja auch ein sehr spannendes zu werden scheint. Denn diese Folge hier ist zwar die erste im neuen Jahr, aber es wird die letzte unter Präsident Joe Biden sein. Denn in zwei Wochen zur nächsten Folge wird es ja dann um die Amtseinführung am 20. Januar des dann neuen Präsidenten Donald J. Trump gehen. Und Jeff freut sich da auch schon sehr drauf, wie ich ihren Gesichtsausdruck ansehen kann.
Okay, ich kann das nicht verstecken. Ne? Aber Ingo, heute ist auch ein besonderer Tag. Es ist der 6. Januar. Mhm. Und wir wissen alle, was passiert ist, genau vor 4 Jahren an diesem Tag. Eigentlich ein Tag, das soll ein stinknormaler Tag sein, wenn der Kongress zusammenkommt und bestätigt der Ergebnis von der Präsidentenwahl. Also das ist eigentlich nur eine Formalität und soll das auch so sein dieses Mal. Aber wir erinnern, was passiert ist vor 4 Jahren, als Protester haben der Kapitol gestürmt. Aber wir kommen ein bisschen mehr dazu später in der Folge. Wir wollten erstmal über nicht diese nächste Präsident reden, aber über einen Präsident, der von uns gegangen ist. Und das ist der 39. Präsident der USA, Jimmy Carter.
Genau, Jimmy Carter, 100 Jahre alt ist er geworden, der bislang einzige Präsident, der so alt geworden ist. Er hat auch noch die Wahl mitmachen können im November, aber dann ist er am 29. Dezember zwischen Weihnachten und Neujahr, Silvester, dann gestorben. In seinem Haus in Plains, im Kreise seiner Familie, mit 100 Jahren. Seine Frau Rosalind ist ja schon vor einigen Jahren auch gestorben. Und am Wochenende haben ja die 6-tägigen Trauerfeierlichkeiten für den im, wie gesagt, Alter von 100 Jahren gestorbenen Präsidenten begonnen. Und das ist in den USA, wird das die kommenden Tage, auch wenn jetzt der 6. Januar natürlich die Bestätigung der Wahl vom November ansteht im Kongress. Aber der Ton, glaube ich, auch und die Trauerfeierlichkeiten werden die Stimmung in den USA jetzt in diesen Tagen bestimmen. Diese Woche auf jeden Fall. Es begann damit, dass sein mit einer US-Flagge verhüllter Sarg am Samstag durch seinen Heimatort in Plains in Georgia gefahren wurde. Vielleicht habt ihr ja die Bilder auch gesehen mit zahlreichen Menschen, die da die Straßen gesäumt haben, um diesen Trauerzug auch zu sehen. Und dann ging es mit dem Sarg dann weiter nach Atlanta, die Hauptstadt von Georgia, wo eben der frühere Präsident aufgebahrt wird. Und morgen am Dienstag wird er dann nach Washington überbracht, wo er dann im Kapitol auch aufgebahrt werden soll, in der Rotunde, wie es üblich ist, eben für verstorbene Präsidenten. Und dann findet zwei Tage später, am Donnerstag, in der National Cathedral, die wir auch sehr gut vor Augen haben, weil wir nicht weit davon gewohnt haben in Washington und ich da fast jeden Tag mit dem Fahrrad auf dem Weg zum AD-Studio in Georgetown dran vorbeigefahren bin. Dort wird dann die Zeremonie, das Staatsbegräbnis sozusagen, stattfinden und dann geht es wieder zurück nach Plains in Georgia, wo er dann neben seiner Frau bestattet wird. Ja, Jimmy Carter war ein Präsident, der in die Geschichte eingegangen ist als, wie auch jetzt der scheidende Joe Biden, ein One-Term-Präsident. Und das ist in den USA ja immer so ein bisschen auch so ein Makel.
Ja, wie man weiß, also man darf nur zweimal gewählt sein. Und es ist oft so, dass gefühlt man braucht diese zweite Amtszeit, also die ganze Pläne, die ganze Politik durchzubringen. Und als ein One-Term-President, dann ist es ein bisschen ein Referendum auch an das erste Term. Und das ist ein, wie du sagtest, ein bisschen eine Blemish, eine Marke auf der Amtszeit. Aber Ingo, er hat auch was geschafft in seine kurze Zeit im Weißen Haus. Also während seiner Präsidentschaft vermittelt Carter das erste Camp David-Abkommen und das zum Friedensschluss zwischen Ägypten und Israel führte, und schloss mit Panama die Torrijos-Carta-Verträge, also Übergabe des Panama-Kanal. Also er hat ein paar große Sachen, nicht nur das, aber innerhalb der Regierung, er hat auch der Ministerium für Energie und für Bildung, das Ministerium, das Trump jetzt abschaffen will, gegründet. Also insofern, es ist eine Geschichte ein bisschen wie Bidens, in dem Sinne von, er war Präsident in einer Periode von sehr, sehr hoher Inflation. Und das am Ende.
Ölkrise auch in den 70er Jahren.
Und so eine hohe Inflation ist eine Situation, dass kein Präsident wirklich überleben kann. Also politisch ist das der Tod. Und das war auch für ihn so, dass er hat keine Chance. Und Reagan hat dann in 1980 gewonnen in ein Landslide.
Also. Ja, ähnliche Situation, auch ein One-Term-Präsident, hohe Inflation, wie du sagst. Ich glaube tatsächlich, rückblickend ist die Geschichte ja immer ein bisschen milder beim Blick auf Präsidenten. Du würdest wahrscheinlich sagen, das gilt beispielsweise für George W. Bush auch. Und jetzt im Vergleich vielleicht auch zum aktuellen republikanischen, kommenden republikanischen Präsidenten. Vielleicht schwingt auch so ein bisschen eine gewisse Nostalgie mit an eine andere Zeit in den USA, gerade beim Blick auf dessen Präsidentschaft.
Ja, ich glaube auch, was wirklich, also vielleicht mehr als sein Präsidentschaft, Carter war bekannt für was er geschafft hat nach seinen Jahren im Amt, und er war eine große Unterstützer von Habitat for Humanity, das ist eine Entwicklungsorganisation, das baut Häuser überall in die Welt für Leute, die es nicht leisten können. Er hat auch die Carter Center gegründet, und die Carter Center läuft noch heute als eine Organisation, das macht viel mit Wahlbeobachtung zum Beispiel und viel für Frieden und Demokratie, und hat sogar in 2002 einen Nobelfriedenspreis dafür gewonnen.
Den Friedensnobelpreis, genau. Also darf man nicht vergessen. Ich glaube, wie du sagst, seine aktive Zeit war begrenzt auf 4 Jahre, aber viel mehr geschafft hat er wahrscheinlich dann in diesen Jahrzehnten seitdem und danach, und war ja auch immer dann mit seinem breiten Lächeln. Das ist ja auch ein sehr gewinnendes gewesen. Das wird man wahrscheinlich am meisten in Erinnerung behalten von diesem Präsidenten. Der aber, wie gesagt, dieses Camp David-Abkommen, das du erwähnt hast, das kann man nicht hoch genug schätzen, diesen Friedensschluss. Denn wir sehen ja gerade im Mittleren und im Nahen Osten, wie schwer es ist, da einen Frieden zu vermitteln, auch nur einen Waffenstillstand. Und vielleicht bräuchte es jemanden vom Charisma, vielleicht auch eines Jimmy Carter oder von dem freundlichen Angang, um da ein bisschen Brücken zu bauen. Aber ja, das ist auf jeden Fall etwas, was mich auch sehr erinnert an meine allererste bewusste Fernseherfahrung, also an die ich mich erinnern kann. Vielleicht gibt es noch ein paar ältere, Biene Maja oder sowas, oder frühe Sesamstraßenfolgen. Aber die erste politische, das weiß ich noch, es muss ja dann so 1980, 81 zum Machtwechsel gewesen sein, war ich 6 Jahre alt und weiß noch, wie meine Mutter gesagt hat, guck mal hier, in der Tagesschau, das musst du jetzt gucken, das ist wichtig, da ist gerade ein Machtwechsel, und ich habe es nicht kapiert, fand es total ungerecht, das weiß ich noch, warum jetzt der alte, in Anführungsstrichen, also Ronald Reagan, der ältere Präsident, da in dieses schöne große weiße Haus einziehen darf und der andere mit seiner Tochter Amy, ja, die war ja nur ein paar Jahre älter als ich, die in diesem schönen weißen Haus leben durfte, die musste da raus, das weiß ich noch, dass ich das...
Die arme Amy.
Ja, die Tochter von Jimmy Carter, die da eben auch ausziehen musste, nur weil dieser Ronald Reagan gewonnen hatte. Also ja, eine meiner wirklich ersten prägenden Erfahrungen und Erinnerungen an diese Zeit, das verbinde ich persönlich mit Jimmy Carter.
Ich kann auch Amy erinnern. Ich glaube auch als Kind, das war irgendwas, wo man hat versucht zu vorstellen, wie es sein wird, im Weißen Haus zu leben.
Ja, genau.
Also ja, aber Carter war auch jemand, der, ich finde, ein bisschen diese American Story, ne? Also eigentlich kam aus dem Südstaaten und war eine Erdnussbauer. Er war eine Weile im Militär, ein paar Jahre, und dann ist zurückgegangen nach Hause und hat versucht, diese Familiengeschäft wieder anzufangen, und dann ist politisch aktiv geworden und war der Gouverneur für einen Term, für 4 Jahre in Georgia, und dann war es ziemlich unbekannt, also kein richtig Politiker, als er plötzlich und ziemlich knapp auch in 76 der Präsidentschaft gewonnen hatte. Aber viele haben das Gefühl, dass er ist out of nowhere gekommen, also dass niemand, alle waren so, wer ist das nochmal? Also, und plötzlich war er mit Amy und seiner Frau Rosalynn im Weißen Haus.
Ein bisschen könnte man auch sagen, hat er dann später, ein paar Jahre später, die Präsidentschaft von Bill Clinton ihr den Weg bereitet, denn da waren die Berührungsängste mit einem eher unbekannten Gouverneur aus den Südstaaten, waren da nicht mehr so groß. Ne? Bill Clinton kam damals aus Arkansas als Governor und dachte, na gut, das ging ja mit Jimmy Carter eigentlich ganz okay, bis dann eben die Wahl verloren wurde. Aber ich glaube, könnte man auch so deuten, dass das so ein bisschen die Berührungsängste da mit einem eher unbekannten Präsidentschaftskandidaten dann bei den Demokraten vielleicht vielleicht ein bisschen geringer waren. Auf jeden Fall bin ich.
Stichwort, ja? Erinnerung von der Kindheit, was ich erinnere von Carter, ist, wie mein Vater damals gemeckert hat über, ach, dieser Loser und ach,
damals schon.
Damals schon. Also er war nicht so beliebt und ich glaube, das auch hat ein Teil der Grund, warum Reagan so doll gewonnen hat gegen ihn in 80.
Habt ihr euch damals schon in den 70er Jahren
Haben nicht gestritten. Ich habe aber diese Erinnerung, dass mein Vater war total aufgeregt und eine ganz begeisterte Reagan-Unterstützer. Das kann ich auf jeden Fall erinnern.
Auf jeden Fall werden zum Staatsbegräbnis in der National Cathedral alle noch lebenden Präsidenten vermutlich erscheinen. Auch eine interessante Konstellation. Dann werden Joe Biden und Donald Trump auch aufeinandertreffen. Aber wir hoffen mal, dass das auch im Namen und im Gedenken an Jimmy Carter eben eine würdevolle, angemessene Zeremonie wird. Das war also, sagen wir mal, das traurige Ereignis zwischen den Jahren. Aber gut, mit 100 Jahren ist das ja auch eine lange Lebensspanne, auf die Jimmy Carter dann zurückblicken konnte. Ein ebenfalls trauriges, vor allen Dingen aber auch unfassbar tragisches Ereignis ist auch passiert zwischen den Jahren. Auch das haben Sie alle sicherlich mitbekommen. Die beiden Ereignisse in New Orleans und in Las Vegas. Las Vegas vielleicht in dem Sinne nicht ganz so dramatisch, weil da hat sich ein ehemaliger Soldat vor dem Eingang des Trump Hotels in Las Vegas erschossen und dann in die Luft gejagt. Das sieht sehr nach einem Suizid aus. Ein Soldat, der in Deutschland, ein Elitesoldat, in Deutschland auch stationiert war, in Böblingen, und der Urlaub genommen hatte, in die USA zurückgereist ist und sich dann umgebracht hat. Es sieht nach einem Suizid aus und spricht sehr viel für, was man in den USA PTSD nennt, ne? Post-Traumatic Stress Syndrom. Also
auf jeden Fall kam jetzt langsam Geschichte raus, dass er hat mehrmals war im Kombat und hat Verletzungen. Der könnte dann zu diesem Fall, zu dieser PTSD kommen und war unter Freunde und Familie ein bisschen, die haben das Gefühl, dass er war ein bisschen verwirrt, hat komisch gesprochen die letzten Tage und es hat vielleicht irgendwas damit zu tun, aber dass es passiert ist vor einem Trump-Hotel in ein Tesla.
Ja.
Ich meine, man muss auch vielleicht fragen, was ein Grund genau dafür, was wollte er sagen. Aber es scheint kein Manifesto hinterlassen. Aber trotzdem, das ist passiert ein paar Stunden nach einer wirklich sehr, sehr schlimme Fall in New Orleans. Das erinnert man ein bisschen an, was hier in Deutschland passiert ist, in Magdeburg vor Weihnachten. Und das ist ein Mann in einer Pickup-Truck, also auch eine ehemalige Soldat, ist in Bourbon Street in New Orleans lang gefahren und hat 14 Menschen getötet. Also
und zahlreiche Verletzte gab es auch dazu. Ja, die unfassbare Parallele, nicht nur die zu dem Anschlag von Magdeburg, sondern eben auch, dass wie in Magdeburg die Absperrung, das Konzept, das Sicherheitskonzept nicht so gegriffen hat, wie es sein sollte. Ein Polizeiwagen, also die Poller funktionierten sowieso nicht mehr vor der Bourbon Street und waren gar nicht hochgefahren. Aber ein Polizeiauto, das da vielleicht hätte sein sollen, stand da auch nicht unbedingt oder konnte leicht umfahren werden. Das hat uns persönlich nochmal sehr betroffen gemacht, wenn dein Stiefvater, Coach Greg, den alle vielleicht jetzt in unserer Wahl wieder gesehen haben, mit dem ich zusammen Eisfischen war und den ich vor 2 Jahren in unserer Doku von Birgit Wernke und mir in New Orleans besucht habe, beziehungsweise mit ihm dort unterwegs war und er mir seine Kindheit gezeigt hat und wir natürlich auch in der Bourbon Street unterwegs waren. Also wir kennen diese Partymeile, diesen Abschnitt, wo aus aller Welt Menschen hinkommen, gerade zum Mardi Gras, zum Karneval jetzt im Februar. Und der Super Bowl wird Anfang Februar dort ausgespielt werden, im Superdome hieß er früher, heute hat er einen anderen Namen, aber in dem großen Stadion mitten im Herzen von New Orleans. Also wir haben Familie dort, wir haben eine Beziehung dazu, deswegen hat uns das nochmal besonders betroffen gemacht.
Ja, also Bourbon Street, wie du sagtest, ist eine Partymeile. Also obwohl Mardi Gras im Februar ist, der Saison fängt jetzt an und mit der Super Bowl kommen, also tausend von Leute dahin, so ein bisschen von dieser Atmosphäre von New Orleans zu bekommen. Und es scheint, wie der Täter war auch inspiriert von ISIS, von IS. Also und dass er in die letzte Zeit, obwohl er Amerikaner und
gebürtiger Texaner,
der Familie war christlich, aber er hat dann in die letzten Jahre konvertiert zu Islam und haben Freunde gesagt, auf Social Media mehr gepostet über, wie Musik bringt Leute weiter weg von Gott, und es kann sein, dass er hat dann Bourbon Street ausgesucht, weil das so eine Partymeile ist. Das wissen sie nicht. Er hat keine Manifesto hintergelassen, aber es scheint, wie er war allein in diesem Akt.
Ja, aber natürlich ist das ein Ereignis gewesen, das eine Tragödie, die auch gerade zum neuen Jahr das Land erstmal tief erschüttert hat und auch gleich schon noch politisiert wurde in vielerlei Hinsicht, wurde gleich auch Donald Trump hat da gleich nach Maßnahmen gerufen und gesagt, ja, wir müssen eben was tun für mehr Sicherheit und auch gegen Einwanderung in gewisser Weise. Dabei handelt es sich bei dem Täter um einen gebürtigen Amerikaner. Aber vermutlich ist das Problem, dass er einen arabisch klingenden Namen hat, für viele Amerikaner ein
rotes Tuch. Das würde seine Anhänger wahrscheinlich, es macht keinen Unterschied
bei für Trumps Anhänger. Ja.
Also insofern, aber klar, er wird das versuchen zu benutzen, wie so häufig, als ein Beispiel von Kriminalität von illegalen Einwanderern, was, wie gesagt, ist gar nicht der Fall hier.
Ein wirklich bitterer, bitterer Jahresanfang und das ist etwas, was in den USA in dieser Form auch so nicht, wir hören oft von Schießereien oder von anderer Art von Anschlägen, aber in dieser Form hat es da auch sehr viele Menschen, gerade in unserer Familie, ist ihnen das sehr nahe gegangen. Aber wir wollen auf dieses neue Jahr nicht nur mit einer Tragödie schauen, mit der es begonnen hat, sondern eben
vielleicht neue Anfänge.
Genau, es ist ein neuer Kongress gewählt worden ja auch bei der Präsidentschaftswahl im November. Das vergisst man ja immer so ein bisschen, wir haben es auch schon noch angesprochen, aber es ist halt eben ganz, ganz wichtig, der Spielraum, den ein neuer Präsident hat, der bemisst sich eben dadurch, wie der Kongress aufgestellt ist und welche Mehrheiten seine Partei im Kongress hat, in den beiden Parlamentskammern, dem House of Representatives, sowas wie bei uns der Bundestag, und dem Senat, sowas wie bei uns der Bundesrat in gewisser Weise. Und da begann das Jahr natürlich mit der Vereidigung der neuen Abgeordneten. Und im Haus stand ganz, ganz wichtig an die Wahl des neuen Speakers, also des Vorsitzenden des Hauses, im Prinzip die Nummer 3 in der politischen Reihenfolge der USA nach Präsident und Vizepräsident. Ganz, ganz wichtiger Posten, den hatte bis zuletzt Mike Johnson inne und den Posten hätte dieser gerne behalten. Aber es war die erste Machtprobe in gewisser Weise.
Erste Test nicht nur für Mike Johnson, aber auch ein für Trump. Also wie wir wissen, also es gibt eine sehr, sehr enge Mehrheit von den Republikanern im Haus. Ja. Also eigentlich ist es 220 Republikaner zu 215. Und diese Mehrheit wird auch kleiner, weil zum Beispiel Matt Gaetz, ein Abgeordneter aus Florida, ist raus jetzt.
Er muss noch nachbesetzt werden, ja.
Genau, und für eine Weile mindestens wird das dann weniger. Es gibt auch zwei andere Republikaner im Haus, die würden dann in der Kabinett von Trump. Insofern, also diese Mehrheit ist wirklich so.
Und man braucht 218, um gewählt zu sein. Also da braucht es zwei, drei Abweichler nur und schon ist die Mehrheit futsch.
So dünn wie nicht mehr seit 100 Jahren eigentlich. Und so Mike Johnson kann nicht wirklich das leisten, mehr als einen zu verlieren. Und das ist dann passiert. Es gibt ein bisschen Drama.
Ging gleich mit Drama los,
Genau, die Ergebnis war, dass in die erste Wahl, also erste Mal, ist Mike Johnson wiedergewählt. Aber das war nur mit viele. Also hinter der Kulissen hat Trump von seinem Golfkurs, wie wir gehört haben, ein paar Leute angerufen, hat gesagt, hey, get with the program, also du musst auch für ihn wählen. Es gab auch Marjorie Taylor Greene, ein großer Unterstützer von Trump, und Nancy Mace, ein anderer Abgeordneter, die haben mit Leuten gesprochen, die haben die überzeugt, für Johnson zu wählen, und dann hat er mit dieser ganz knappen Mehrheit am Ende.
Es war auch kurios, ich habe das so in der Form auch noch nie erlebt. Also es begann diese Wahl für den neuen Speaker und nachdem der zweite Abgeordnete gesagt hat, no, das ist quasi eine namentliche Abstimmung, haben die nicht quasi weitergewählt, sondern der ist Johnson rausgegangen, haben es quasi unterbrochen, um es nicht offiziell ab den ersten Wahlgang hat er nicht gekriegt, lauten lassen zu müssen. Und ja, und dann, wie du sagst, dann ruft Trump von hinten an, vom Golfkurs an, und dann hat man sie quasi auf den Topf gesetzt, diese beiden Abgeordneten, und ihnen was für sich angeboten und gesagt, pass auf, oder ihnen gedroht. Oder
nicht, genau, ich wollte gerade sagen, mehr so wahrscheinlich gedroht als was angeboten. Ja. Aber mindestens ist, was passiert ist vor 2 Jahren mit Kevin McCarthy, die ehemalige Speaker, nicht passiert. Und das war, wie viele Runde haben die gemacht?
Ich glaube 14 oder so. Das ging wirklich ewig, bis der dann endlich, und auch unter den größten Zugeständnissen, unter anderem ein Zugeständnis, das ihm dann später zum Verhängnis geworden ist, denn er hatte sich darauf eingelassen, dass eine einzige Abgeordnetenstimme reichen würde, um eine Misstrauensfrage stellen zu können. Das heißt, jeder Abgeordnete von diesen über 200 Republikanern da im House of Representatives, dem irgendwas quer liegt, hätte sagen können, ah nee, es passt mir nicht, ich beantrage deine Abwahl. Das hat man nun ein bisschen verändert und am Ende lief es ja auch so, dann wurde er abgewählt und Mike Johnson wurde der neue Speaker. Das hat man nun geändert und dieses Quorum hat man auf 9 Stimmen erhöht. Also es müssen 9 unzufrieden unzufriedene Republikaner sagen, wir brauchen eine neue Führung, einen neuen Speaker. Deswegen ist er nicht ganz so ausgeliefert. Aber ich fand es halt interessant, denn wir hatten nach der Wahl und nachdem die Republikaner ja dann nach dem Feststand, dass sie beide Kammern gewonnen haben und die Republikaner quasi mit Weißem Haus, Donald Trump, und dem kompletten Kongress die Mehrheit und die Macht haben, dachten wir, okay, jetzt beginnt das Durchregieren, die Agenda von Trump und so. Aber es zeigt halt eben, dass es nicht ganz so, wir haben das ja schon gesehen bei einigen Kabinettsnominierungen, die gescheitert waren, Matt Gaetz hast du erwähnt, aber es zeigt halt doch auch, dass man jetzt schon von Anfang an muss Trump da seinen ganzen politischen Muskel einsetzen, um da die Truppe unterm Dach zu halten, ja. Denn
aber es zeigt auch, dass dieser Muskel funktioniert. Er hat das am ja. Ende geschafft. Also insofern, aber es ist interessant, ne? So er, weil, wie gesagt, er hat beide Häuser von Kongress mit einer Mehrheit von seiner eigenen Partei. Es gibt wie immer ein paar Republikaner, die sind mehr so Centrist, ne? So man denkt an Susan Collins von Maine oder Lisa Murkowski von Alaska. Also ein paar, die haben immer ein bisschen gebremst mit mehr so MAGA oder mehr rechtsextremen Ideen oder Pläne. Aber also es ist jetzt nicht mehr nur die Centrist, es ist auch manchmal ein paar so richtig extrem MAGA, also Trump-Unterstützer, die sind fast mehr extrem als Trump, auf jeden Fall ideologisch. Aber Trump hat auf jeden Fall eine Agenda, er hat Pläne, das sehen wir jetzt. Also er war sehr spezifisch mit seinen Ideen für sein Kabinett und hat schon mehrmals gesprochen über die ersten 2 Jahre, weil er weiß, er hat diese 2 Jahre, er hat eine Mehrheit. Und es kann sein, dass in der Zwischenwahl, dass er diese Mehrheit verliert. Insofern er
was üblich ist.
Weiß, dass der große Chance er hat, also seine Agenda durchzubringen, ist in die nächsten 2 Jahre auf jeden Fall. Oder also wenn er diese Mehrheit hat, also wenn das er das wieder hat in der zweiten Hälfte der Amtszeit, dann geht das weiter. Aber
na gut, so war das ja bei seiner ersten Amtszeit auch. Ne? Er hatte auch beide Kammern in den ersten beiden Jahren und dann schwang das Pendulum, wie es in diesem Checks and Balances System ja vorgesehen ist, wieder zurück. Und der Kongress war dann teilweise wieder in demokratischer Hand. Und aber seine große Steuersenkung zum Beispiel, die er durchgebracht hatte in der ersten Amtszeit, die fiel eben in diese erste Hälfte der ersten Amtszeit. Und im Beginn der neuen Legislaturperiode, der 119. Kongress ist da jetzt zusammengetreten, die hat zwar jetzt begonnen, aber im Prinzip hat damit auch gleich schon wieder der Wahlkampf begonnen. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Alle 2 Jahre wird das komplette Haus und ein Drittel des Senats neu gewählt.
Und das ist auch ein Teil von der Macht von Trump, wie wir wissen. Und wir haben schon darüber gesprochen, aber Elon Musk, seine sehr starke Unterstützer und unoffiziell Teil von der Kabinett, hat schon gesagt, dass wenn Leute nicht mitmachen, wenn die nicht spüren, dann hat er eine PAC etabliert, wo er sammelt Geld, also andere Kandidaten zu unterstützen in der Vorwahlkampf.
Im innerparteilichen Ausscheidungsverfahren, ja.
Genau, als eine Art Drohung, sodass die mitmachen. Insofern mal sehen, ob er durchgeht mit diesem Plan, aber es gibt auf jeden Fall diese Druck.
Und diese Drohung. Und Elon Musk hat nun mal wirklich genug Kleingeld, um irgendeinen anderen Kandidaten gegen einen aufmüpfigen Republikaner aufzustellen. Also deswegen ist das auch schon eine Drohung mit Gewicht dahinter. Und gleichzeitig ist genau in dieser Konstellation, finde ich, auch die Chance auch für Leute in der Partei, sich auch gegen Trumps Agenda zu stellen. Denn wie gesagt, es gibt nicht so einen Fraktionszwang im Kongress. Denn wenn du wiedergewählt werden wirst, und wie gesagt, im Prinzip beginnt jetzt schon der Wahlkampf für in 2 Jahren und das Geld sammeln dafür. Aber wenn du wiedergewählt werden wirst, ist nicht so wichtig unbedingt, wie sehr der Speaker of the House Mike Johnson oder der Präsident dich sieht und welche Haltung du hast, sondern deine Wähler in deinem Wahlkreis. Es ist ein Direktwahlsystem.
Ja. Es ist immer noch eine Demokratie.
Genau.
Und was zählt, wie wir gesehen haben, Harris hat so viel Geld gesammelt wie kein anderer Kandidat in der Geschichte der USA.
Gemisst, ja.
Genau. Also, und was wichtig ist, ist, dass man treu ist zu der Wahlkreis und die also verteidigt oder vertritt. Und also, wenn man das tut, dann im Prinzip kann kein Geld.
Genau, helfen. Dann kann dann Elon Musk und dann Donald Trump sich auch auf den Kopf stellen oder auf die Hinterbeine. Insofern, du hast recht, ja.
Und das Geld hilft auf jeden Fall.
Na klar. Aber es ist halt eben auch, und wir haben gesehen, wenn es so eine hauchdünne Mehrheit vor allen Dingen auch ist, dann heißt es eher eben auch, dass so ein Durchregieren nicht ganz unbedingt möglich ist, weil entweder von den MAGA-Republicans, haben wir ja auch gesehen in der Vergangenheit, wenn da so ein halbes Dutzend sich querstellt, dann wegen dieser hauchdünnen Mehrheit, ne, wenn es irgendwie 40, 50 Stimmen plus wäre, dann wäre so ein Dutzend Aufständer kein Thema. Aber in dem Fall kann es entweder so passieren oder eben einer kann sagen, Leute, ich bin meinem Wahlkreis verpflichtet,
ja.
Ich will so abstimmen und deswegen bin ich nicht dabei. Und das, also es hat
Ob die das Druck aushalten kann, also es wird interessant. Klar. Wir haben schon gesehen, wir haben in einer anderen Folge diskutiert, wie Joni Ernst, der Senator aus Iowa, also hatte so in der Öffentlichkeit gegen Pete Hegseth, der Nominee von Trump, der Auswahl von Trump vor der Verteidigungsminister, und hat dann innerhalb einer Woche das Gegenteil gesagt, wegen Druck von Social Media, von Leute, die angerufen haben. Wir haben auch aber gesehen in Trumps erste Amtszeit, als er die Obamacare, die Affordable Care Act, abschaffen wollte, dass John McCain, ein Senator aus Arizona, der auch eine Präsidentkandidat war, hat gegengestimmt. Und wir haben dann gesehen, was das bedeutet für die Beziehung zwischen Trump und McCain. Er hat ihm also seit dann immer beleidigt, ist nicht zu seiner Beerdigung gegangen, obwohl ich glaube, er war nicht eingeladen. Also es kann, also für viele Leute, die ich kann vorstellen, dass
gut, sie McCain hatte ein breites Kreuz, ja, und Erfahrung.
Genau, er war auch einfach die Centrist-Republikaner. Also insofern, man guckt immer zurück in die Vergangenheit, was passiert ist mit Liz Cheney. Ab Leute, ich glaube, ich gehe davon aus, manche haben tatsächlich Angst, für was das bedeuten könnte.
Klar, das wird sich dann zeigen, wie das sich zurechtrüttelt. Ich will nur sagen, dieses Durchregieren, und da sind lauter quasi in Reihe und Glied aufgestellte Erfüllungsgehilfen, so ist der Kongress nun letztlich doch nicht aufgestellt. Und ich finde die Tatsache, dass Trump sich so in die Waagschale werfen musste bei einem ziemlichen No-Brainer, ne, dass man Mike Johnson gerade zu Beginn einer neuen Legislatur- und Amtsperiode, dass man da gleich schon so ein bisschen, dass es nicht automatisch quasi durchgeht, finde ich schon bezeichnend, sagen wir es mal so. Mike Johnson war halt unbeliebt, auch weil er sich zu sehr auch eingelassen hat auf Kompromisse mit den Demokraten.
Aber ich finde, Trump ist noch nicht im Amt.
Ja.
Also das zeigt auch, wie
ja,
viel Macht.
Aber Trump hat vor allen Dingen deshalb auch sein Gewicht in die Waagschale geworfen, damit das glatt durchgeht. Denn ohne Speaker wiederum wäre das Haus nicht in der Lage gewesen, am heutigen 6. Januar die Wahl vom November zu zertifizieren. Und das war natürlich, wäre auch so ein bisschen so ein Hiccup gewesen, wenn das jetzt nicht glatt gelaufen wäre. Ich glaube, heute wird es keinen Aufstand, keine Demos geben, keine.
Der Minderheitssprecher Hakeem Jeffries hat schon gesagt, also es gibt keine Election Deniers auf diese Seite. Insofern, in andere Worte, es wird also ziemlich glatt gehen, weil also wir akzeptieren der Ergebnis und nicht wie euch letztes Mal.
Ja, aber Trump es ist so eine Art, wie soll man das nennen, eine Genugtuung, Wiedergutmachung aus seiner Sicht für eben das, was vor 4 Jahren aus seiner Sicht falsch gelaufen ist, obwohl da null Beweise und Gründe dafür in der Welt stehen und das eine reine Behauptung und letztlich Lüge auch war. Und trotzdem hat die so verfangen und dann eben auch zu den schrecklichen Ereignissen vor 4 Jahren geführt, diesem Sturm aufs Kapitol.
Was er jetzt versucht zu verkaufen als einen Tag der Liebe. Einen Tag von guten Patrioten, die haben versucht, das Land zu retten von Klauung von der Demokratie.
Also dem Diebstahl.
Der Diebstahl.
Klauung, das ist auch ein schönes Wort.
Das hat Sinn, oder?
Ja, ich verurteile dich wegen Klauung eines. Ich glaube, es wird in unserer juristischen Sprachgebrauch nicht Einzug halten.
Ich habe ein paar Ideen für ein paar neue deutsche Wörter.
Na, das scheint ja ein gutes neues Jahr zu werden. Aber wir gehen davon aus, dass das heute glatt laufen wird. Er wird vermutlich Donald Trump als eine der ersten Amtshandlungen einige seiner Anhänger vom 6. Januar, die verurteilt und im Gefängnis sitzen, wird er wahrscheinlich begnadigen. Aber Stichwort verurteilt. Ende der Woche steht ein anderes großes Datum für Donald Trump an. Denn, wir erinnern uns alle, er ist der erste Straftäter, der Präsidentschaftskandidat war. Und er wird am 20. Januar auch der erste Präsident sein, der als Straftäter vereidigt wird. Denn in dem Prozess um seine Schweigegeldzahlungen gegen die Ex-Pornodarstellerin Stormy Daniels, die an sich nicht bestritten worden ist und die auch nicht illegal war an sich, aber er ist verurteilt worden wegen der Vertuschung. Weil er wollte das unter dem Deckel halten und wollte ihr ein Schweigegeld zahlen lassen über seinen Anwalt Cohn und wollte nicht quasi die Gelder nicht klar und öffentlich sagen, wofür die waren, sondern hat sie vertuscht. Aber weil sie eben ausgegeben worden sind, um ihn in einem besseren Licht dastehen zu lassen, sieht man es als, oder hat die Staatsanwaltschaft es eben als Wahlkampfgelder gesehen und die hätte er anders deklarieren müssen. Das war der Hintergrund. Ist er verurteilt worden und es stand halt die ganze Zeit im Raum, die Verurteilung ist durch, aber welches Strafmaß? Mhm. Und da hat jetzt der Richter in New York eben durchblicken lassen, es wird auf keinen Fall eine Gefängnisstrafe, davon sind wir auch nie ausgegangen. Also er ist ja nicht vorbestraft, es geht ja auch nicht um Mord und Totschlag, sondern eben um Akten- und Urkundenfälschung, Vertuschung, wenn man so will. Aber ja, es ist auf jeden Fall, er hat es nicht fallen lassen. Er hätte auch sagen können, okay, dann räumen wir alles ab. Die anderen drei Verfahren, erinnern wir uns, ja, wegen Geheimdokumenten in Mar-a-Lago, wegen der Rolle von Trump heute vor 4 Jahren und auch wegen der Wahlbeeinflussung in Georgia. Das ist alles mehr oder weniger. Georgia ist noch so ein bisschen am Köcheln, die anderen sind alle mehr oder weniger abgeräumt.
Tja, also er, wie immer, er kommt immer irgendwie vorbei. Und jetzt in ein paar Wochen ist er wieder im Weißen Haus. Und Aber dann hat er Immunität durch der obersten Gerichtshof und dann hat er keinen.
Ja, aber mit diesem Urteil des obersten Gerichtshofs, dieser Immunität, haben seine Anwälte ja argumentiert, dass er auch wegen dieser Sache New York nicht belappt werden könnte oder müsste. Aber dabei war das ja eine Sache, die vor seiner Präsidentschaft war. Mhm. Es könnte eine Geldstrafe trotz allem dabei hinauslaufen. Es könnte auch eine Art Bewährungsstrafe, nach dem Motto, denn ursprünglich war ja die Idee, es erst nach den 4 Jahren Amtszeit das Strafmaß zu verkünden. Aber da hat sich der Richter eben nicht drauf eingelassen. Und wir sind gespannt, was er da Ende der Woche jetzt verkünden wird. Auf jeden Fall so oder so ein einmaliger Vorgang, dass ein Präsident ein verurteilter Straftäter ist.
Ja, also das ist auf Trumps Agenda für die nächsten paar Wochen, bevor er im Weißen Haus kommt. Aber was ist auf Bidens Agenda? Er hat nur noch 2 Wochen. Er hat am Wochenende, er hat ein paar Medaillen ausgegeben. Die Presidential Medal of Freedom ist einfach die höchste, was heißt Preise, Ehre, dass man bekommen kann. Und dieses Mal hat
so ein bisschen wie bei uns das Bundesverdienstkreuz.
Okay. Und ein paar bekannte Namen haben das unter anderem bekommen, inklusive Bono, also der Leadsinger von U2, also Magic Johnson, der Basketballspieler, Anna Wintour, die Editor-in-Chief von Vogue, auch noch Hillary Clinton war auch dabei. Ah. Insofern ein paar Leute, die er wollte zeichnen mit einer besonderen Ehre, bevor er außer Amt geht. Er will auch eine, ich glaube, letzte Reise vielleicht machen und das geht diese Woche nach Rom. Er wird dann die italienische Premiere besuchen, Giorgia Meloni, die gerade in Mar-a-Lago war.
Ja, interessant. Was machst du daraus oder dazu?
Ich meine, alle besuchen Trump und laden ihm ein. Er ist schon mehr oder weniger da. Also ich glaube, Meloni ist jemand, die sieht sich als die Trump-Whisperer. Die kann vielleicht
die Trump-Flüsterin.
Wenn es geht um Tarifhandlung, das vielleicht kann sie Europa vertreten und ein bisschen handeln vielleicht. Also sie hat eine gute Beziehung mit ihm. Trump hat sie auch total gelobt als eine ganz großartige Frau. Mhm. Also vielleicht versucht sie da, also
eine Brückenbauerin oder Türöffnerin kann sie auf jeden Fall sein. Sie soll ja auch sehr eng mit Elon Musk sein. Mhm. Und über die Bande kommt man ja auch, glaube ich, sehr gut an Trump ran. Insofern eigentlich kein schlechter Move von Meloni, wenn man so will, zu sagen, okay, lass uns mal hier Europa, es geht ja um Zölle, sollen ja kommen und solche Sachen. Das würde, glaube ich, der europäischen Wirtschaft da nicht gerade helfen. Insofern einerseits schon, andererseits finde ich schon komisch, in der Woche, in der Joe Biden sie besucht, er besucht auch den Papst als strenggläubiger Katholik. Das ist, glaube ich, eine letzte Runde, die er da gerne noch machen möchte. Aber irgendwie ist das schon ein bisschen seltsam. Andererseits, vielleicht hat auch der Terminkalender jetzt so kurz vor der Amtseinführung nichts anderes hergegeben.
Manchmal, das bedeutet nichts. Aber ich finde das interessant, dass Biden geht auch nach der Vatikan. Also wie wir wissen, der Papst hat sich ein bisschen, dieser Papst mischt sich ein bisschen mehr rein in der Politik als vielleicht andere und hat auch bevor der Wahl im November hat gesagt, dass es war eine Wahl zwischen also zwei Böse oder the lesser of two evils, der geringere von.
Genau, das haben wir im Deutschen auch so, ja. Also es ist die Wahl zwischen, im Deutschen würde man sagen, die Wahl zwischen Pest und Cholera als Bild, aber es ist das geringere von zwei Übeln. Ist aber auch nicht gerade nett, ne? Weil das heißt ja, dass Biden auch ein Übel gewesen wäre oder dann Harris.
Besonders, weil, also er, wie du sagtest, ein devout Katholik ist und ich glaube, die beiden haben einander schon kennengelernt. Und na, also vielleicht will er ein paar letzte Worte mit der Papst haben.
Stichwort letzte Worte. Damit kommen wir zum Ende dieser ersten Folge im neuen Jahr. Es ist wieder sehr viel passiert zwischen den Jahren und wir gehen nicht davon aus, dass diese Schlachtzahl an Ereignissen jetzt, wo in 2 Wochen Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehrt, irgendwie geringer werden würde. Aber wir freuen uns darauf auf 2025, das neue Jahr unter einem neuen Präsidenten. Für diese Folge sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und freuen uns wie immer über Zuschriften. Alles in den Shownotes dazu. Sagen Tschüss und auf Wiedersehen.
Bis nächstes Mal.
Hi, ich bin Philipp Abresch vom Weltspiegel-Podcast. Wir blicken jede Woche in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD.
Ich bin in Hamburg-Lockstedt im warmen Podcast-Studio. Wo seid ihr gerade?
Ich bin in Kiew.
Sehr abgelegen auf der Insel Shikoku im Süden Japans.
Der Darien-Dschungel ist genau an der Nordgrenze zu Kolumbien.
Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben.
Als Journalistin hier habe ich halt einfach sehr oft die Polizei mir auf den Fersen.
Die Menschen haben dort einfach ein ganz konkretes Problem. Die haben nämlich keine Müllabfuhr.
Weil in diesem Dschungel, da operiert das organisierte Verbrechen.
Jede Woche eine knappe halbe Stunde lang. Der Weltspiegel-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.